gibt manche Bibelstellen, bei denen man sich fragt, wie man sie verstehen soll, vor allem weil sie auf den ersten Blick so gar nicht in unsere Lebenswelt hineinzupassen scheinen. Eine solche Stelle ist die Aufforderung des Apostels Paulus, dass Frauen lange und Männer kurze Haare tragen sollen. Und deswegen spreche ich heute mit Armin Baum, Professor für Neues Testament an der FDH in Gießen, über die Frage, warum hat Paulus Frauen lange und Männern kurze Haare empfohlen? Herr Baum, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Danke sehr, ich freue mich auch.
Herr Baum, wie sind Sie eigentlich auf dieses mehr oder weniger merkwürdige Thema gekommen?
Das hat damit zu tun, dass ich als Teenager selber ziemlich langes Haar hatte. Und ich wusste damals gar nicht, dass irgendwie in der Bibel was dazu steht, dass man das nicht soll. Ich hatte also als Junge schulterlanges Haar. Und meine Eltern, die waren damals in so einer anti-autoritären Erziehungsphase, wie das damals bei vielen üblich war, und haben mir das auch durchgehen lassen. Und irgendwann bin ich dann später auf die Bibelstelle gestoßen, dass man sich ja eigentlich als Mann die Haare kurz schneiden soll und nur Frauen sollen lange Haare haben. Und dann habe ich nochmal drüber nachgedacht, was eigentlich in meinem Leben da alles falsch gelaufen ist. Außerdem bin ich als ich älter war, dann auch Christen und Christinnen begegnet, die das sehr wörtlich alles so praktiziert haben, wie das im Neuen Testament steht. Ich habe also auch Frauen kennengelernt, die haben gesagt, wir müssen unbedingt lange Haare tragen, denn das steht ja da im ersten Korintherbrief, und wir müssen auch eine Kopfbedeckung tragen und all diese Regeln eins zu eins umsetzen, sonst wären wir ja nicht der neutestamentlichen Ethik oder dem Wort Gottes gehorsam. Und dann ist mir noch aufgefallen, bei der Beschäftigung mit der wissenschaftlichen Literatur zum ersten Korintherbrief, dass es eine ganze Reihe von Fachleuten gibt, die sagen, das, was Paulus da formuliert hat, das ist eine, ich zitiere jetzt mal, intellektuelle Fehlleistung. So wie er da argumentiert, das funktioniert logisch überhaupt nicht. Irgendwas ist da schiefgegangen. Schade, dass der Apostel Paulus das nicht selber gemerkt hat. Und das hat mich dann natürlich nochmal zusätzlich gereizt, dieser Frage nachzugehen, was ist da eigentlich genau das Argument? Und schließlich dann auch der Frage, und was bedeutet das für uns heute?
Wenn wir jetzt in die antike Welt der Bibel schauen und uns die Frisuren von Frauen ansehen, was für Frisuren hatten Frauen in der Welt der Bibel damals?
Also da fangen wir erstmal ganz früh an und beginnen schon im Alten Testament und merken, dass uns das da jetzt nicht in längeren Abhandlungen ausführlich erklärt wird, aber es gibt hier und da immer wieder Formulierungen, die klar machen, das war ganz eindeutig. Ich lese jetzt mal ein Beispiel vor aus dem Hohelied, Kapitel 4, Vers 1. Deine Haare sind wie eine Herde Ziegen, die vom Gebirge Gilead hüpfen. Und dieses Bild funktioniert halt nur, wenn eine Frau langes Haar hat und nicht, wenn sie ganz kurzes Haar hat. Und das ist nur ein Beispiel dafür, wie im Alten Testament immer wieder ohne große Erklärung vorausgesetzt wird, Frauen haben standardmäßig lange Haare. Es gab keine Kurzhaarfrisuren in dieser Kultur. Und wenn man sich dann von da aus in die neutestamentliche Zeit bewegt, und das ist ja jetzt die Zeitepoche, die mich besonders interessiert, dann gibt es in den Evangelien eine Szene, in der eine Sünderin zu Jesus kommt und seine Füße benetzt mit ihren Tränen und dann mit ihren Haaren trocknet. Und das setzt zweierlei voraus. Erstens, sie hatte lange Haare, sonst wäre das nicht gegangen. Und zweitens, sie hat in diesem Moment die Haare auch offen gehabt. Das war in der Öffentlichkeit nicht üblich. Eine Frau hatte zwar lange Haare, aber die waren immer in irgendeiner Weise zusammengebunden. Und das, was hier stattfindet, das ist sozusagen die Ausnahmesituation, der Sonderfall, aus dem man dann indirekt ableiten kann, wie Frauen normalerweise ihre Haare getragen haben. Was ich dann ganz lange nicht wusste, ist, dass die Archäologen aus dem antiken Israel bei Ausgrabungen auch einen Zopf mit Frauenhaaren ausgegraben bzw. gefunden haben, und zwar in der Wüstenfestung Masada. Da sind ganz viele verschiedene interessante Dinge zum Vorschein gekommen, Ledersandalen und so weiter, aber eben auch ein Zopf mit geflochtenen Haaren. Und das macht es dann plötzlich sehr konkret, wie man sich damals eine durchschnittliche Frau und ihre Haare vorstellen sollte.
Und wie haben antike Männer ihre Haare getragen?
Das war dann das genaue Gegenteil. Wobei man bei den Männern sagen muss, das war nicht ganz so streng wie bei den Frauen, dass die nur eine Möglichkeit hatten. Das sagen uns zum einen wieder antike Texte, wie der antike Autor Plutarch. Der schreibt im 2. Jahrhundert nach Christus ganz viel über die damalige Kultur und an einer Stelle sagt er einmal, dass die Männer sich gewöhnlich die Haare schneiden und die Frauen die Haare wachsen lassen. Und dieser Regelfall, den muss man sich immer so vorstellen, wenn man sich eine Straßenszene im antiken Rom oder Korinth vorstellt. Also da haben normalerweise die Männer kurze Haare, aber dann gab es auch Ausnahmen bei bestimmten Männern, die da nicht so dran gebunden waren. Und das begegnet uns schon im Alten Testament. Da gab es nämlich die sogenannten Nazireer. Die hatten ein Gelübde abgelegt. Und in der Zeit des Gelübdes, da sollte kein Schermesser auf ihr Haupt kommen. Das heißt, die haben also die Haare dann doch lang wachsen lassen. Aber das war sozusagen dazu da, dass man sie daran erkannte, dass sie lange Haare tragen, dass irgendwas jetzt mit ihnen ist, dass sie also so ein Gelübde abgelegt haben. Und wir haben dann im Alten Testament den Absalom. Der kann sogar mit seinen Haaren im Geäst eines Baumes hängen bleiben. Oder wir haben den Simson mit seinen langen Haaren. Und da merkt man, okay, das sind Adlige, das sind Leute aus einer hohen Gesellschaftsschicht, in der man offensichtlich auch ausnahmsweise längere Haare tragen konnte als der Durchschnittsisraelit. Und dann wechsle ich sozusagen in den griechisch-römischen Bereich, in die nicht-jüdische Kultur. Und da ist klar, dass das bei den Spartanern ein bisschen anders war. Die hatten schon für Männer die Regel, dass die lange Haare tragen durften, um sozusagen erschreckender und eindrücklicher zu wirken. Und dann gibt es in manchen Texten so ganze Listen mit Leuten, die auch noch, obwohl sie Männer waren, lange Haare trugen. Und dazu gehörten die Weisen, die Priester, die Seher, die Fürsten, die Hochgestellten. Und dann wird dazu erklärt, bei uns ist die Sitte so, dass die lange Haare tragen, obwohl sie Männer sind. Und dann noch die Theaterkünstler, also Schauspieler, die tragen auch noch lange Haare. So, das darf man jetzt nur nicht zu stark gewichten, sondern man muss sagen, es gab eine Regel und da gab es bestimmte genau definierte Ausnahmen. Aber normalerweise Frau lang, Mann kurz.
Warum fand man die Haarlänge in der antiken Welt so wichtig? Also welche Rolle spielte das?
Ja, das ist jetzt interessant, dass das nicht irgendwie ohne Grund war, sondern dass die sich schon dabei was gedacht haben. Und der am häufigsten in den antiken Texten genannte Grund war, dass durch das äußere Erscheinungsbild eines Menschen zum Ausdruck gebracht werden sollte, wer er ist. Also auch seine Natur, und das meint in dem Zusammenhang männliche oder weibliche Natur, ob einer ein Mann ist oder eine Frau. Ich lese mal einen Text, in dem das ganz deutlich wird. Das stammt von dem antiken Philosophen Epiktet. Und das bezieht sich jetzt in diesem Fall nicht auf das Haupthaar, sondern auf den Bart. Aber das Prinzip ist in verschiedenen Zusammenhängen immer wieder ähnlich formuliert worden. Da schreibt also dieser Epiktet: Ruft nicht schon von Weitem die äußere Erscheinung eines jeden von uns sofort: Ich bin ein Mann. In diesem Sinne verkehre mit mir, in diesem Sinne sprich mit mir, suche nichts anderes, siehe nur auf die Zeichen. Deshalb müssen wir die gottgegebenen Zeichen erhalten. Wir dürfen sie nicht beseitigen und, soweit es an uns liegt, die Unterschiede der Geschlechter nicht verwischen. Also das ist die Idee dieses Philosophen, überhaupt kein Christ, auch kein Jude, sondern ein heidnischer Philosoph, der sagt, das ist der Sinn der Sache. Wenn ich das äußere Auftreten, das Erscheinungsbild eines Menschen sehe, dann ist es sehr sinnvoll, sofort zu erkennen, das ist ein Mann, das ist eine Frau und diese Geschlechter sollen unterschieden werden und man behandelt dann diese Menschen auch entsprechend unterschiedlich als Mann oder als Frau im gesellschaftlichen Umgang.
Wie ist jetzt auf diesem antiken Hintergrund, den Sie gerade geschildert haben, die Aussage des Apostels Paulus in 1. Korinther 11 zu verstehen?
Also ich lese mal gerade die Sätze vor. Das ist ja nur ein ganz kurzer Abschnitt. Übrigens sagt Paulus über die Haarlänge nur ein einziges Mal was in den 13 neutestamentlichen Paulusbriefen. Und das ist nur in 1. Korinther 11 und auch nur in der zweiten Hälfte des Kapitels. In der ersten Hälfte des Kapitels, da war ja die Kopfbedeckung das große Thema. Es kommt viel ausführlicher dran, dass die Frau ihren Kopf bedecken soll und der Mann nicht. Und dann kommt sozusagen so als ein zweites, kleineres Thema hinten dran die Frage der Haarlänge. Und da schreibt jetzt der Apostel Paulus Folgendes. Urteilt bei euch selbst, ist es anständig, dass eine Frau unverhüllt zu Gott betet? Das ist sozusagen der Abschluss von dem Thema Kopfbedeckung. Dann geht's in Vers 14 so weiter. Und lehrt euch nicht selbst die Natur, dass wenn ein Mann langes Haar trägt, es eine Schande für ihn ist, wenn aber eine Frau langes Haar trägt, es eine Ehre für sie ist. Und dann kommen noch einige wenige Sätze und dann ist das Thema schon vorbei. Und das zentrale Wort, das hier auftaucht, ist das Wort Natur. Also lehrt euch nicht selbst die Natur. Was macht man jetzt? Man schaut, was ist das für ein Wort im Griechischen, also Physis, das bei uns noch in ganz vielen Fremdwörtern auch vorkommt und geht zu einem entsprechenden Wörterbuch, Griechisch-Deutsch, und schlägt nach und stößt dann drauf, das Wort Physis, Natur, kann einmal bedeuten Werden, Wachstum, Wuchs. Zweitens Beschaffenheit oder Wesen einer Sache. Und dann kommt ein ganz umstrittener Punkt. Einige sagen auch, Natur, das könne bedeuten Sitte oder Konvention oder Kultur. Und dann würde Paulus hier sagen, lehrt euch nicht selbst die Kultur, dass die Männer so und die Frauen so. Aber es gibt keine Wörterbücher, keine Fachwörterbücher, in denen die Bedeutung Sitte, Konvention, Kultur wirklich vorkommt und belegt ist. Also es gibt eigentlich nur die beiden erstgenannten Bedeutungen und es führt kein Weg daran vorbei, dass man sagen muss, Paulus behauptet hier, lehrt euch nicht die menschliche Natur im Sinne des menschliche Wesen. Und ich glaube, dass er darauf anspielt, an dieser Stelle, dass Mann und Frau eine unterschiedliche Natur haben. Also lehrt euch nicht die unterschiedliche Natur von Mann und Frau. Und dann geht's weiter mit der Haarlänge, dass es für den Mann richtig ist, die Haare kurz zu tragen und für die Frau richtig ist, die Haare lang zu tragen. Und ich interpretiere das jetzt so, auf dem Hintergrund dessen, wie man in der Antike gedacht hat und was Paulus jetzt den Christinnen und Christen sagen will, ist nicht die Tatsache, dass Gott die Menschheit als Mann und Frau geschaffen hat, für euch ein Anlass, euch dran zu halten und diese Geschlechterdifferenz auch in der Öffentlichkeit nicht zu verwischen, indem plötzlich der Mann mit weiblichen Attributen auftritt und die Frau mit männlichen Attributen und man irgendwann nicht mehr so ganz klar weiß, wer ist Mann, wer ist Frau. Ich glaube also, dahinter steckt bei Paulus, und das ist ja dann ethisch ganz interessant, ein Rückblick auf die Schöpfung. Und die Überzeugung, auch ich als Jude und als Christ finde es richtig und wichtig, dass Männer Männer sind und Frauen Frauen sind und man sie auch als solche erkennt. Und in diesem Sinne gibt er, glaube ich, diese Anweisung Mitte des ersten Jahrhunderts an die christlichen Männer und Frauen in Korinth, in der dortigen Gemeinde.
Glauben Sie jetzt, dass diese Anweisung des Paulus für heutige Christen immer noch gilt?
Ja, das ist die spannende Frage. Mit der bin ich ja auch ursprünglich mal gestartet, als ich mich diesem Thema zugewandt habe. Und eine gewisse Antwort habe ich ja schon als Teenager gegeben, aber das war keine durchdachte Antwort, sondern einfach eine ahnungslose Antwort. Da war ich der Meinung, das hat überhaupt nichts zu sagen. Und ich will einfach so leben, wie ich das da damals in der Kultur bei anderen auch gesehen habe. Aber wenn ich da jetzt nochmal aufgrund eines viel weiteren Horizonts drüber nachdenke, dann würde ich sagen, in gewissem Sinne ist das immer noch relevant für uns heute und in gewissem Sinne auch nicht mehr. Denn etwas ändert sich überhaupt nicht. Die Grundüberzeugung aus den Schöpfungserzählungen, dass Gott den Menschen nach seinem Bild geschaffen hat und als Mann und Frau. Also das bleibt im ganzen Alten und Neuen Testament immer grundlegend für die Anthropologie, für das Verständnis des Menschen. Damit ist nicht ausgeschlossen, dass es auch Störungen dieser Naturordnung, dieser Schöpfungsordnung geben kann und dass man damit dann auch behutsam und seelsorgerlich umgeht. Aber so das Ideal ist, dass es Männer und Frauen gibt und dass die dann auch als solche erkennbar sind. Ich glaube, das ist jenseits aller Kultur und aller geschichtlichen Veränderungen immer noch gültig für jemanden, der sich an die biblischen Schriften halten will. Auf der anderen Seite ist mir aber klar geworden, dass ich jetzt das müsste in den 70er Jahren gewesen sein, plötzlich so lange Haare hatte. Das war ja nicht irgendwie einfach so, sondern das hatte zu tun mit einem Kulturwandel. Und damals hat sich das geändert in unserer westlichen Kultur. Es gab nämlich etwa seit den 60er Jahren für Frauen auch den Bubikopf. Also, dass Frauen plötzlich ganz normal auch Kurzhaarfrisuren getragen haben und dann alle möglichen anderen Kurzhaarfrisuren auch. Und dass Männer vermehrt lange Haare getragen haben. Und irgendwann hat man das, so würde ich es einschätzen, nicht mehr empfunden als unweiblich, wenn eine Frau mal kürzere Haare hatte, oder als unmännlich, wenn ein Mann mal längere Haare hatte. Es gibt auch deutsche Politiker, die treten immer wieder auch als Redner im Bundestag auf, zum Beispiel von den Grünen, die haben ganz lange Haare, aber man weiß, also ich habe den Eindruck, ich weiß, der will jetzt nicht den Eindruck erwecken, er wäre eine Frau oder sowas, sondern der will was anderes ausdrücken. Das ist einfach ein besonderer Typ. Und in diesem Sinne, glaube ich, hat sich da heute manches verschoben und die Ausdrucksformen, mit denen wir zum Ausdruck bringen, ich bin Mann, ich bin Frau, sind nicht mehr in derselben Klarheit Haarlänge oder kurzes Haar, sondern es gibt wahrscheinlich andere Dinge, bei denen wir das heute immer noch ablesen können. Und ich würde das dann bezeichnen als Kontextualisierung. Also ich sehe, meine Kultur hat sich verändert. Und wie will ich jetzt dieses uralte Schöpfungsprinzip festhalten, dass Männer und Frauen nicht austauschbar sind und dass das bewusst von Gott so gewollt ist, verschiedene Geschlechter, die sich gegenseitig ergänzen.
Bevor wir auf die äußeren Merkmale kommen, die heutzutage definieren, was männlich oder weiblich ist, hätte ich noch eine Frage zur Kultur. Und zwar, Sie haben das eben schon angedeutet, Kultur befindet sich ja in einem Wandlungsprozess und es ist ja eher die Ausnahme, dass eine Kultur von heute auf morgen die Bewertung dessen ändert, ob etwas eindeutig männlich oder weiblich ist. Wie würden Sie reagieren, wenn jetzt das in so einem Wandlungsprozess ist, dass zum Beispiel ein Teil einer Kultur sagt, lange Haare sind eindeutig weiblich und kurze männlich, aber durch diesen Wandlungsprozess ein anderer Teil innerhalb derselben Kultur das vielleicht anders bewertet, sollte ich mich als Christ dann je nach dem Verhalten, in welchem dieser Teil ich mich befinde, um nicht anzustoßen oder falsche Signale zu senden?
Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen, dass man sich eine Gesamtkultur sozusagen vor dem inneren Auge in mehrere Subkulturen, Teilkulturen einteilt. Und dann sagt, wenn ich da bin, dann muss ich die entsprechenden Signale beachten. Und wenn ich ganz woanders bin, dann muss ich die Signale beachten. Ich würde jetzt aber im Blick auf unser Thema sagen, es ist dann doch relativ bald im Laufe weniger Jahrzehnte dazu gekommen, dass sich die Frage, können Frauen kurze Haare tragen, gesamtgesellschaftlich irgendwie neu geklärt hat. Und ich könnte mir jetzt für unsere heutige deutsche oder europäische Gesellschaft nicht vorstellen, dass da so eigentlich so zwei voneinander getrennte Lager sind und in einem, da gelten die Regeln und im anderen gelten die Regeln, ja. Aber wenn es das gäbe, dann würde ich sagen, ja, in der Tat, dann müsste ich in jeder dieser beiden Kulturen mir kurz überlegen, was will ich ausdrücken und was sind die richtigen Signale.
Kommen wir zum Schluss eben auf die Frage, was sind denn heute noch äußere Merkmale, die Ihrer Meinung nach eindeutig weiblich oder männlich sind?
Also wir sitzen jetzt hier beide in meinem Büro und alles ist so ganz kulturell angemessen, wie wir gekleidet sind und wie wir uns verhalten. Aber wenn ich jetzt hier Ihnen gegenüber sitzen würde mit roten Fingernägeln, dann würden Sie wahrscheinlich denken, was ist da los? Männer tragen keine lackierten Fingernägel. Und wenn Sie es dann ausnahmsweise doch tun, dann ist das ein ganz, ganz, ganz starkes Signal. Und das ist normalerweise kein Signal, das in der Kultur als etwas typisch Männliches oder auch bei Männern Vorkommendes akzeptiert ist. Oder ein anderes Beispiel, wenn ich jetzt einen Rock tragen würde, da würde wahrscheinlich der Apostel Paulus sagen, also lehrt euch nicht schon die menschliche Natur, es gibt Männer und Frauen, dass also Männer keine Röcke tragen sollen, denn das sendet irgendwie die falschen Signale. Und dann könnte ich jetzt aber einer kommen aus Schottland und könnte sagen, aber ich habe jetzt einen Kilt an, also Sean Connery zum Beispiel, und das ist überhaupt gar kein weibliches Kleidungsstück, das ist hier ein ganz männliches Kleidungsstück, und dann würde ich sofort wieder sagen, okay, also bei dir, das leuchtet mir auch sofort ein, dass das überhaupt kein Statement ist, ich habe ein Problem mit meiner männlichen Identität, sondern das ist einfach eine andere Kultur, und dann wäre wahrscheinlich auch wieder der Apostel Paulus zufrieden, wenn Sean Connery also einen Kilt trägt. Das ist jetzt alles etwas frei fantasiert, aber danach haben Sie ja gefragt.
Genau. Ja, Herr Baum, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese interessanten und erhellenden Perspektiven und Aspekte zu dieser nicht immer ganz einfachen und auch nicht immer ganz unumstrittenen Frage. Ich wünsche Ihnen und unseren Zuhörern gottesreichen Segen. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FDH Podcast. Musik